NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Matthias Brandt liest die 9. von 15 Folgen aus dem Roman Reise nach Laredo von Arno Geiger. Auf ihrer langen und einsamen Reise nach Laredo gelangt die kleine Reisegesellschaft um Karl den V. unter der Führung des Fuhrmanns Honza in die tote Stadt, die in den Felsen eines unwegsamen Gebirges hineingebaut wurde. Niemand weiß, dass der abgedankte Kaiser in der Stadt ist, einquartiert im einzigen Wirtshaus. Sein Sohn Jeronimo hat im Hof einen Greif entdeckt, ein mythisches Mischwesen aus der Antike, und er ist völlig begeistert. Honza ist unzufrieden, weil er nichts zu tun hat, außer seine Tiere zu versorgen. Der zwielichtige Wirt mit der himbeerfarbenen Mütze beginnt, der hübschen Angelita nachzustellen, und Karl sucht allabendlich Ablenkung bei der Gesellschaft, die sich in der Wirtsstube zusammenfindet. Dort trinkt er, spielt und verliert.
Von da an verlief jeder Abend gleich. Zu Beginn des Spiels war Karl zittrig, der Wirt redete viel und laut, lachte, erzählte Geschichten, schenkte gestenreich Bier und Schnaps nach, und Karl trank, weil er weniger zittrig sein wollte. Anfänglich hatte Karls Körperhaltung immer etwas Eingesunkenes, er wirkte grimmig, spielte ohne Interesse, warf seine Karten eher achtlos. Dann taute er auf, wurde etwas größer, lauter, lachte zu den blöden Bemerkungen der anderen, fühlte sich wohl im Wirtshauslärm, im Flackern der Kerzen und Kienspäne. Bewegliche Schatten, bewegliche Hände, bewegliche Augen. Doch am Ende des Spiels wirkte Karl wieder klein und eingesunken. Sein Gesicht hatte jede Spannung verloren, ganz teigig. Er verzog keine Miene, wenn die anderen ihre Scherze machten. Jeronimo begriff erst nach einigen Tagen, wie betrunken sein Herr immer war. Einmal, wie aus dem Nichts, fiel Karl vom Stuhl und blieb brabbelnd liegen. Er schaffte es nicht einmal, sich aufzusetzen. Der Wirt und Jeronimo buxierten ihn gemeinsam zurück auf den Stuhl, wo Karl weiter trank. Ihm schien es völlig egal zu sein, dass er Abend für Abend Münzen aus seiner Geldkatze holte, eine um die andere und auf den Tisch legte. Der Wirt hingegen wurde im Verlauf des Spiels leiser. Die Narbe in seinem Gesicht verfärbte sich von der Erregung dunkelrot. Er hatte dann so eine schmeichelnde Art, und seine Augen sahen alles, fixierten so genau jede einzelne Münze, dass man meinte, er wolle über das Prägejahr und über jede Kerbe im Rand Bescheid wissen. Mit demselben Ausdruck musterte er Karl, wenn dieser seine Karten befragte. Jeden Abend verlor Karl. Er gab sich mit der Annahme zufrieden, dass er kein Glück hatte. Ob mit den Karten etwas nicht stimmte? Spielten die anderen falsch? So oder so, am nächsten Tag war alles vergessen und er setzte sich zurück an den Tisch. Zwischen Kartenspiel und Kartenspiel wurden die Tage vertan. Die Langeweile der Tage verband sich mit der Erregung der Nächte. Eine ganz unnatürliche Lebensweise. Tagsüber blieb Karl in seinem Zimmer und am Dach, erschöpft von der langen Nervenanspannung. Er dünstete Alkohol aus und verbat sich mit Hinweis auf seine schlechte Gesundheit unnötige Störungen, was Jeronimo ignorierte. Karl hörte den Jungen immer schon von Weitem, so polterte er die Treppe herauf. Ihn selbst, Karl, bekam man tagsüber zu ebener Erde so gut wie nie zu Gesicht. Erst in der Nacht, wenn die Fledermäuse ans Fensterbrett kamen, erwachte auch er zu abendlicher Unruhe, schlüpfte in seine Stiefel und ging hinunter in die Wirtsstube. Da schlief Jeronimo meistens eingerollt auf der Matte vor Karls Tür, um den in der Nacht zuvor versäumten Schlaf nachzuholen. In Karls Zimmer war es manchmal still wie im Grab. Und manchmal hörte er von draußen aus dem Innenhof Angelitas und Jeronimos Stimmen. Angelita behandelte Jeronimo, wie man einen kleinen Bruder behandelt. Sie erzählte ihm ihre Geschichten, erzählte, wie sie aufgewachsen sei, vom Dorf und von den Träumen ihres Bruders. Ein Stück Land, sein eigener Herr, Maultiere züchten, bis der nächste Krieg kommt. Sie fahre mit ihrem Bruder, weil er ihr Bruder sei, weil sie ihn liebe. Es sind aber nicht meine Träume, sagte sie. Karl hörte aufs Geradewohl zu. Worin bestand dieser seltsame Effekt, dass Karl so genau hören konnte, was unten im Hof gesprochen wurde? Vielleicht ein Kniff des Architekten. Und du bist sicher, dass er seit 20 Jahren Witwer ist und immer noch schwarz trägt? Seit 20 Jahren schon. Er ist wohl ein sehr ernsthafter Mann. Kann man so sagen. Die beiden mussten lachen. Wie Kinder lachen, wenn sie glauben, dass sie alleine sind. Öfters einmal kamen die beiden herauf. Sie nahmen die Enge der Kammer nicht wahr und fanden immer etwas zum Sitzen, zum Liegen, zum Hantieren und lehnten einer am anderen. Sie schauten sympathisch aus. Jeronimo mit seinem runden Bauch, der zu klein war für das viele Lachen, mit dem blonden Haar und dem interessierten kleinen Gesicht. Angelita zurückhaltender, mit schüchterner Neugier, aber auch sie von nahezu tadelloser Schönheit. Ja, wirklich. Er mochte das Mädchen. Und obwohl sein Talent, dies auszudrücken, schwach entwickelt war, schien sie es doch wahrzunehmen mit einer gewissen Erleichterung. Was ihren Bruder betraf, Honza, sie sagte, er komme und gehe wie ein Geist. Er glaube, seine Ahnungen hätten sich bestätigt. Man brauche ihn nicht mehr. Beim Austreten während der Nächte begegnete Karl ihm mehrfach. Meistens ging Honza ihm aus dem Weg. Aber einmal murmelte er enttäuscht, dass sie so ein Saufbruder sind. Karl wandte sich ihm langsam zu und sagte, ja. Mehr sagte er nicht, wankte zurück in die Wirtsstube und trank weiter. Aber danach veränderte sich die Beziehung der beiden wieder zum Besseren. An Karl nagte das schlechte Gewissen. Er ging in den Stall, wo Honza Gitarre spielte. Sie spielen gut, sagte Karl. Mein Vater spielte auch. Ich könnte mir meine Kindheit ohne die Gitarre des Vaters nicht vorstellen, wie ganz anders es dann zu Hause gewesen wäre. Karl ließ den Blick durch den Stall wandern. Zwei Hemden, das rote und ein weißes, hingen sauber an einem Balken. Er fragte, wie läuft es mit den hiesigen Frauen? Honza musterte ihn und antwortete mit einer Gegenfrage. Sind Sie verheiratet, Senior? Ich war es. Hatten Sie auch andere Frauen? Einige. Hat Ihre Frau Sie geliebt? Ich glaube, ja. Soweit die Umstände es zugelassen haben. Ich hatte noch nie eine Frau. Kommt noch. Ich habe Angst, dass ich nicht die Frau bekommen werde, die ich bekommen will. Den meisten geht es so. Es gibt hier sehr viele Frauen. Wenn in einer engen Gasse eine an mir vorbei muss, macht sie sich so schmal, wie es nur geht, oder drückt sich in einen Hauseingang, damit ich nicht anstreife. Sind vielleicht nicht die Richtigen. Oh doch, es sind einige Richtige dabei, aber ich bin nicht der Richtige. Das wird sich alles fügen, sagte Karl, und hörte im gleichen Moment den falschen Klang, den diese Worte hatten aufgrund ihrer Floskelhaftigkeit. Er hätte gerne etwas hinterhergeschoben, etwas, das imstande war, den lauen Eindruck abzuschwächen, aber es fiel ihm nichts ein. Honza, wie jeder Benachteiligte, reagierte ausgesprochen feinfühlig auf Phrasen, denn je ärmer einer ist, desto schamloser setzt man sie ihm vor, haufenweise, in Trögen. Es kostet ja nichts. So war es wenig überraschend, dass Honza das Gespräch beendete, indem er an seiner Gitarre ein paar Töne anschlug und den Kopf ganz tief zu den Saiten hinunterbeugte, wie um der Musik möglichst nahe zu sein. In sein Zimmer zurückgekehrt, trat Karl ans Fenster und beobachtete seinen jüngsten Sohn, der auf dem Fass stand, auf dem er sonst immer saß. Er hatte die Arme weit ausgebreitet, auch von hinten erkannte man, dass er glücklich war. Einige Tage zuvor war Jeronimo bei Karl im Zimmer gesessen und hatte gesagt, ich liebe mein Leben. Wenn ich aufwache, sage ich mir, ich freue mich auf das, was ich tun werde. Und am Abend freue ich mich über das, was ich getan habe. Karl dachte, die Stunden mit dem Kind und mit den Kagos sind nicht die Stunden, die mir am Ende meines Lebens fehlen werden. In der Nacht erstaunte es ihn, dass er wieder beim Kartenspiel saß, allein mit den Karten und allein mit dem, was von ihm übrig geblieben war. Wie oft war er in der Vergangenheit so gesessen? Karls Aufenthalt auf Erden hatte alles enthalten, was einen Menschen aufreiben, verderben und verbrauchen kann. Es vergingen Tage, Monate, Jahre, 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 ohne Aufmerksamkeit für die Menge des Wassers, das die Flüsse hinabfloss, nicht zählend die neu hinzugekommenen Schiffe auf dem Meeresgrund. Er dachte, ich, der Mann, dem dies zustößt, derjenige, von dem niemand je viel wissen wird. In seinem Nacken machte sich ein Prickeln bemerkbar. Er spürte, dass sein Puls zu hoch war. Ein Schnapstropfen rang von der vorgewölbten Unterlippe in das Bärtchen am Kinn und hielt sich dort recht lange, bis Karl sich in sichtbarer Nervosität mit dem Handrücken über den Mund fuhr. Von der Unterhaltung der anderen bekam er wenig mit. Er nahm nur wahr, dass sie redeten in dunstiger Unverbindlichkeit. Am Ende ging es ja doch nur darum, wer mehr Geld auftreibt und wer die anderen besser übertölpelt. Karl blickte in die Karten. Er sah einen doppelten König, einen im Bereich des Gürtels gespiegelten König, einen König mit zwei Köpfen, aber ohne Unterleib, ohne Anfang und ohne Ende, unbeweglich sitzend bis in alle Ewigkeit, denn er besaß keine Beine. Dieser König würde auch in 500 Jahren noch, wenn alle anderen Könige längst tot waren, auf seinem doppelten Stuhl sitzen und nach seinem Gefolge rufen. Manchmal ließ sie ihn sein Gefolge im Stich, aber dann kehrte es doch zurück und der König blieb König, sonst nichts. Karl warf die kleinste Karte, die er hatte, eine Magd, die eine Garbe auf dem Kopf trug, so dass ihr Gesicht nicht zu sehen war. Er stellte sich ein normales Leben vor, als geschäftiger Mensch. Dann fiel ihm ein, dass er nichts gelernt hatte. Eigenartig. Und jetzt? Ihm kam vor, der doppelköpfige, doppelt beinlose, nirgends enden wollende König bewege die Lippen. Nein, eine Täuschung. »Wovon haben wir eben gesprochen?«, fragte er. Keiner wusste es. »Wird nichts Wichtiges gewesen sein, verehrtester Freund.« Doch dem Frieden war nicht zu trauen. Alle hatten immer nur das eine im Sinn, Hieb und Stich. Er sah Menschen mit rot geränderten Augen, feuchte Münder, schweißtriefende, schmutzige, angespannte Gesichter. Er sah an Stirnen klebende, zerzauste Haare und stiere Blicke, wie nicht normal, ähnlich der Gesichter im Krieg, wenn die Männer sich nach der Schlacht sammelten, auch nach der gewonnenen Schlacht. Man sah in die Gesichter, in denen noch das Kampfgeschrei und der Blutgeruch enthalten waren, und da packte einen das Grauen. Wie eingefroren die Bilder, wenn einer, ehe er zog, mit der Zunge die Finger befeuchtete, ähnlich denjenigen, die auf ihre Messer spucken, bevor sie zustechen. Karten flogen, Karten wurden eingeholt, es wurde gepocht, geschmiert, übertrumpft. Wer hat was im Ärmel? Rechts murmelte einer Zahlen, links kaute einer auf der Unterlippe, Fluchen enthemmte Freude. Augen wurden gestochen, Augen wurden gezählt, Schenkelklopfen, Kopfschütteln, Angst, der immer tiefere Griff in die Tasche. Der Klang einer aufspringenden Münze. Ja, gut, dann bin ich die auch los. Alles unvorhersehbar und ohne Bedeutung. Wozu das Ganze? Egal. Karl hatte nicht die Kraft, sich herauszureißen. Wer ist dran? Also der dort. Gut. Schon einmal eine Frau geliebt? Solange ich lebe, war ich immer nur Wirt. Seltsam gehemmtes Gelächter. Der Wirt, der sich zwischen den Beinen kratzte und nicht vergaß, dieses Kratzen zu kommentieren, brachte auch dieses Spiel knapp nach Hause. Es graute Karl ein bisschen, wenn er dem Wirt ins Gesicht sah, in die bohrenden Dachsaugen über den immer glänzenden Wangen. Und Sie? Wie Sie sehen, ich befasse mich mit Dingen von geringem Wert. Die Karten drehten sich wie im Wirbelwind. Zwischendurch wollte Karl nach einer der abgebildeten Gestalten greifen, aber sogleich verschwand sie in einem Gewühl aus verlorenen Kronen, von den Brüsten gerutschten Kleidern und herausgestreckten Zungen. Mit irgendwann beinahe blinder Zähigkeit spielte er weiter. Nur Hände, nur Karten, nur Zittern, nur Grimassen, nur Schweiß und Phrasen. Die können mich alle am Arsch lecken. Und vielleicht nicht einmal das. Dann saß er im Gestöber der Karten, warf ebenfalls eine Karte, eine sehr gute, wie er fand. Die Karte wurde ein wenig verweht, schlug auf eine ihrer Kanten und fiel aufs Gesicht. Der Wirt drehte die Karte um. und obwohl Karl hätte schwören können, dass er ganz etwas anderes geworfen hatte, lag dort eine wertlose 7. »Ich habe noch nie einen solchen Dusel gesehen«, sagte einer zum Wirt. Karl lächelte verlegen. Da schon die Hähne krähten, streckte sich Karl. Fernes Wiehern von Pferden. Einer sagte, »Die Sonne geht auf!« Mit beiden Händen wischte Karl sich den Schweiß aus dem Gesicht. Anschließend verharrte er am Tisch und versuchte abzuschätzen, wie es um die Entfernung zur Tür stand und wie um die ihm verbliebenen Kräfte. »Ob ich's bis zur Treppe schaffe? Das wird sich zeigen.« Mit Mühe sich festhaltend und mit den Händen ziehend, gelangte er in die Diele. Am Fuß der Treppe ermahnte er sich, »Langsam gehen und lächeln. So überlebst du vielleicht noch ein Jahr.« Dann kletterte er mühsam hinauf. Mehrmals machte er minutenlange Pausen. Er war ohne die geringste Bitterkeit ob der horrenden Verluste. Sein Blut floss am Herzen vorbei, wie bei einem Wasserrad, wenn alles Wasser über den Leerschuss geht. Schluss, aus. Er sagte sich, das war's. Noch ein Stockwerk, dann rechts. Abgebrannt bis auf die Knochen. Bleibt nur Laredo, das eigentliche Vorhaben. Der Herr sei gütig und mache die Wege flach. Er sah sich dann selbst liegen, zur Gänze bekleidet, mit offenem Mund, und die Fliegen trauten sich nicht heran, weil er so schnaufte. Im nächsten Moment war wieder Morgen, und Karl stand im Hof mit nacktem Oberkörper. Er wusch sich unter dem Brunnen, dessen Schwengel Geronimo bediente. Karl klatschte sich eiskaltes Wasser ins Gesicht und warf sich mit beiden Händen kleine Schwelle gegen die Brust, gegen den kalt gewordenen Schweiß. Am schönsten war es, als er sich das Wasser über den Nacken laufen ließ, das Wasser so kalt, dass eigentlich Karls Herz hätte stehen bleiben müssen. Doch da das Herz weiterschlug, pochte es umso heftiger. Karl reckte und streckte sich. »Senor, und Sie sind sicher, dass wir vollkommen pleite sind?« Karl spülte sich mehrfach den Mund, er hatte eine pelzige Zunge. Nach dem letzten Ausspucken sagte er, »blank bis aufs Hemd.« Die letzten paar Groschen, die er besaß, lagen oben im Zimmer unter dem Schemel beim Bett. Der Junge nahm die Nachricht mit kindlichem Realismus auf, er machte Karl keine Vorwürfe. Allein mit den Fakten beschäftigt, sagte er, »das heißt, ja, was folgern wir daraus, junger Mann? Wir müssen Geld auftreiben, Senior, oder hierbleiben. Wir werden hoffentlich nicht hierbleiben. Sonst werden wir noch alle verrückt.« Das sagte Angelita, die dem Gespräch bisher nur zugehört hatte. Sie reichte Karl ein großes Tuch zum Abtrocknen. Er nahm es nicht und hielt ihr stattdessen den Buckel hin. Er stand da, weiterhin nackt bis zum Gürtel mit schlaff herabhängenden Armen. »Sie sind ein Wrack«, sagte das Mädchen, während sie dem alten Mann mit dem Tuch über den Rücken fuhr. »Nicht zu übersehen«, erwiderte er. Karl wandte sich dem Mädchen zu, sie reichte ihm sein Hemd und musterte ihn von vorn. Er befand sich in einem traurigen Zustand, hässlich wie immer. Aber was kümmerte ihn das? Es gab bei ihm nichts mehr zu sehen. Seine Zeit war vorbei. Das Mädchen indes, ein halbes Kind noch, sie gehörte zu den Menschen, die mehr Aufmerksamkeit auf sich zogen als andere, ohne dass man recht wusste, warum. Vielleicht, weil sie in der Gegenwart lebte. Nicht in der Vergangenheit wie er und in der Zukunft wie ihr Bruder. Karl nickte. Indem er in das Hemd schlüpfte, spürte er wieder den fehlenden Schlaf. Er zitterte vor Erschöpfung. »Honsa behauptet, seine Stiefel fangen schon an zu faulen«, sagte Angelita. »Ich verfaule inwendig«, sagte Karl. Während er sich weiter ankleidete, sah er sich um. Eins der Maultiere glotzte zur oberen Öffnung der Stalltür heraus. Bestimmt war es ebenfalls müde, noch länger auf die Weiterfahrt zu warten. In der entgegengesetzten Ecke des Hofs stolzierte und schlurfte der asynchrone Greif, die klirrende Kette nachziehend, zu einem von der Spiegelung eines Fensters herrührenden Sonnenfleck. Dort angekommen, öffnete er seine nicht besonders großen Flügel, um sie ein wenig zu wärmen. Einmal machte er mit den Flügeln drei sachte Schlagbewegungen, dabei blieb er ansonsten ganz ruhig. Ein leises Rauschen wurde hörbar und Jeronimo lachte vor Freude. Da kehrte der Greif ihm den Rücken und pinselte mit dem Schweif kräftig über den Boden. Es entstand eine Staubwolke. »Ich werde mich schon noch mit ihm befreunden«, sagte Jeronimo. »Dann besser gleich. Wir wollen lieber heute als morgen fort«, sagte Angelita. Sie strich dem Jungen das Haar aus der Stirn. Karls Aufzug war immer der gleiche, mit dem langen, schwarzen, glockenförmigen Mantel, den er weit offen trug, so dass er die halbe Straßenbreite einnahm. Besonders schnell ging er nicht. Er betrachtete die Leute, die vor den Häusern saßen und dösten. Einige Mädchen gingen mit ihren Ziegen spazieren. An einer Ecke bot ein alter Mann Wunderdinge zum Kauf, Korallen und ein achtbeiniges Ferkel. Zwischendurch lief Jeronimo voraus mit einer Leichtfüßigkeit, der man hätte zutrauen können, dass sie ansteckend sei. Tatsächlich empfand Karl beim Zusehen Freude, die seinen Schritt zwar nicht beschleunigte, aber die Gelenkschmerzen linderte. Mit dem Gehstock im Morast nach festen Stellen stochernd, folgte er dem vorauslaufenden Kind. Immer wieder saugten sich seine Stiefel im Dreck fest. Jeronimo hielt an den Straßenecken inne, blickte umher, ob die Richtung stimmte, ohne Ungeduld, ohne Erstaunen. Dann wartete er, bis Karl aufgeschlossen hatte. »Bin ich dir zu langsam?«, fragt Karl. »Ich habe Zeit«, sagte der Junge. Die beiden ungleichen Gefährten unterhielten sich ein wenig. Nach Karls Einschätzung redeten sie nichts Besonderes, aber es tat Karl gut, den Mief des Wirtshauses wieder einmal verlassen zu haben. Dort kam seine antriebslose Stimmung besonders nachteilig zur Geltung. Er wollte den Jungen gerade fragen, wie ihm die Reise aufs Ganze gesehen gefalle. Da beglückwünschte ihn eine junge Frau zu seinem Sohn. Das geschah so unerwartet, dass Karl vergaß, die Sache pro forma richtigzustellen. Er versuchte, den Moment zu begreifen. Und wie er nun seinen Jüngsten betrachtete, mit einem gewissen Staunen, dass er das Kind wie einen Untergebenen behandelte, musste Jeronimo es sich gefallen lassen, dass die Frau ihm übers Haar strich. Jeronimo war dieses Streicheln gewohnt, auch das erregte Lachen der Frauen. Aber angenehm fand er es nicht. Angestrengt suchte Karl im Gesicht des Jungen die Züge der Mutter und fand die eigenen. Die Häuserzeilen liefen auf den Markt zu, den zentralen Platz. Eine Kirche, die angeblich den Tempelherrn gehörte und eine immer verschlossene Tür hatte, war Zeugin vergangenen Wohlstands. In der Mitte des Platzes ein steinerner, mit Insignien der Marter ausgezeichneter Heiliger. Er schaute gequält auf mehrere zu seinen Füßen sitzende Leute, die darüber debattierten, wie ungesund es sei, sich zu waschen. Sie sagten, sie würden sich von keiner Obrigkeit zwingen lassen. Ein Stück von dem Heiligen entfernt, in Richtung der gegenüberliegenden Häuserzeile, saß Honsa auf der runden Einfassung eines wasserlosen Brunnens. Er saß dort allein, er hatte sich einen Honigkuchen gekauft und zwischen den Bissen starrte er auf die Abdrücke, die seine Zähne im Kuchen hinterließen. Leute gingen an ihm vorbei, die einen sahen aus, als kämen sie von einer Arbeit, die anderen, als kämen sie von einem Begräbnis. Und Honsa sah aus, als käme er von auswärts. Ohne Karl und den Jungen zu bemerken oder ohne sich anmerken zu lassen, dass er die beiden längst wahrgenommen hatte, hob er zwischendurch den Kopf, um die Gegend zu prüfen, die Leute zu mustern, neidisch auf alle, die ein Geschäft hatten. Nach dem letzten Bissen stand er auf und nachdem er die Krümel von seiner Kleidung geklopft hatte, ging er weg, die Hände bis zum Grund in den Taschen. So gut wie jeder andere bemerkte er die Leere, die sich mit ihm bewegte, den ihn umgebenden Bannkreis. Bei der Milchkammer, wo die meisten jüngeren Leute standen, drückte er sich knapp an den dort Stehenden vorbei. Aus dem dicksten Knäuel löste sich eine junge Frau und rief, »Einen Tritt sollte man dir verpassen, anders wird man dich offenbar nicht los.« Mit mahlenden Kiefern ging Honsa weiter. Er hatte eine Art, sich zu bewegen, wie sich nur arme Spanier bewegen, verarmte Hidalgos, die vor der Welt Lebensart demonstrieren wollen, weil sie sonst nichts besitzen. So eine Art gelassenes, gleichzeitig herausforderndes Schlendern, das ein Trödeln nur vortäuscht und keinen Zweifel lässt, dass die vorhandene Kraft mehr verborgen als gezeigt wird. Es hieß, in Neuspanien, wohin es die verarmten Hidalgos ziehe, breite sich diese Art, eine Straße zu überqueren, gerade rasend schnell aus. Honsas Kleidung saß besser als die der anderen. Er versuchte auszusehen wie seine Träume. Und doch verriet sein verschlossenes Gesicht das Unbehagen, das er empfand. Und die anderen besaßen die Selbstsicherheit derer, die hier zu Hause waren. Beim Passieren einer Hausecke stellte einer, der dort lehnte, das Bein heraus, aber Honsa, von dem man angenommen hätte, dass er mit den Augen ganz woanders war, stieg über das Bein hinweg in gespielter Nachlässigkeit. Dieser junge Landstreicher mit dem herausfordernden Blick, mit der Körperhaltung eines Menschen, der das Verlangen hat, etwas Schönes zu empfinden. Die Häuser auf dieser Seite des Marktes lagen im Schatten. Dort sah man einen Hufschmied, nach vorne gebeugt, den Hinterlauf eines Pferdes zwischen den Beinen. Auf diesen Hufschmied hielt Honsa zu. Er muss uns gesehen haben. Unmöglich, dass er uns nicht gesehen hat. Karls Gedanke. Er verspürte den Wunsch, Honsa anzusprechen. Doch weil Honsa so getan hatte, als bemerke er Karl und den Jungen nicht, überwog die Befangenheit. Die ganze Lage, in der Karl sich befand, verursachte ihm Widerwillen. »Vamos«, sagte er zu Jeronimo, der noch immer Honsa im Blick hatte. Jeronimo deutete auf den Eckensteher, der versucht hatte, Honsa ein Bein zu stellen, und sagte, »Der soll doch in der Hose Feuer fangen und sich ordentlich den Arsch verbrennen.« »Ich würde es ein bisschen feiner ausdrücken, bin im Grunde aber derselben Meinung.« In die übliche Düsterkeit von Karls Zügen mischte sich ein dünnes Lächeln. Im Weitergehen hielt Jeronimo sich neben dem alten Mann. Beide waren sichtlich mit ihren Gedanken beschäftigt. Die Sonne hatte sich inzwischen mühsam durchgekämpft und glomm in einer trüben, schwermütigen Trägheit, die gerade nur das Notwendigste vermochte. Selbst im September war die tote Stadt ein gespenstischer Ort. In einem Hinterhof pfiff und brummte ein Dudelsack und vollendete mit seinen Missklängen die unbehagliche Stimmung. Dann sagte Jeronimo, wobei er mit der Spitze eines Fingers nachdenklich an der Mauer links der Straße entlang streifte, »Angeblich bezahlt der Cortés von Burgos jedem, der ihm einen Greif bringt, 300 Dublonen oder gibt ihm das Heimatrecht oder begnadigt ihn. Deshalb kann der Wirt sich alles erlauben, weil er weiß, dass er jederzeit die Möglichkeit hat, sich begnadigen zu lassen.« »Woher dieses Märchen?« »Ein Junge auf der Straße hat es mir erzählt.« »Das ist Quatsch.« »Señor Carlos, ich schwöre Ihnen, das ist kein Quatsch. Ich habe herumgefragt. Und auch Angelita sagt, was wahr ist. Stimmt, bei Ihnen im Dorf weiß es jedes Kind.« Karl zuckte die Achseln. Er wusste nichts von dem, was jedes Kind wusste. Und warum sollte er es wissen? Er hatte abgedankt. Ob er etwas wusste oder nicht wusste, spielte keine Rolle mehr. Die Kinder mussten es wissen. Ein wenig merkwürdig war es zwar, dass ihn das alles nichts mehr anging, aber folgerichtig. Zurücktreten, das heißt, die Welt anderen überlassen, die Welt laufen lassen. Mit dem für Kinder so typischen Bewegungsüberschuss rannte Jeronimo wieder voraus. So wie Karl herangekommen war, rannte der Junge erneut voraus. Nach dem zweiten Mal verspürte Karl einen Stich im rechten Knie, so schmerzhaft, dass ihm für Augenblicke alles vor den Augen schwamm. Nur mit peinlicher Unbeholfenheit schaffte er es zu einer niedrigen Mauer. Dort fiel er mehr hin, als dass er sich setzte. Es ging doch ständig nur abwärts mit ihm. Jeronimo schaute ihn an, dieser Junge, der nicht wusste, wessen Sohn er war, auf den Tag genau 47 Jahre jünger als sein Vater. »Die Beine machen nicht mit«, sagte Karl beschämt, »aber doch so, dass es zu hören war. Es ist nun einmal so. Man kann es nicht ändern. Was willst du tun?«
Matthias Brandt mit Folge 9 aus dem Roman Reise nach Laredo von Arno Geiger. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge können Sie online auf unserer Seite und in unserer NDR Kultur App hören. Und morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Milat Kupay. Die Regierungschefinnen und Chefs der Länder treffen sich heute Vormittag in Berlin. Sie wollen gemeinsam unter anderem über die wirtschaftliche Lage in Deutschland beraten. Aus Berlin, Philipp Eckstein.
Dabei dürfte es vor allem um die Strompreise gehen und die Frage, wie sie gesenkt werden können. Die Bundesregierung befürwortet dafür eine Deckelung der Netzentgelte. SPD und Grüne haben im Bundestag aber keine eigene Mehrheit. Ob sich die Länder geschlossen und parteiübergreifend der Forderung anschließen, ist zweifelhaft. Ein Gesprächsthema dürfte bei der Ministerpräsidentenkonferenz auch die Lage in Syrien sein und mögliche Auswirkungen für syrische Flüchtlinge in Deutschland. Bundeskanzler Scholz nimmt an den Gesprächen, anders als ursprünglich geplant, nicht teil. Das wurde mit den Ländern besprochen. Ob und wann das Treffen nachgeholt wird, steht noch nicht fest.
Verteidigungsminister Pistorius hat sich für ein stärkeres Engagement der Bundeswehr